Domradio Sternzeit.
Unsere Gäste die nächsten zwei Stunden heute sind Friederike Achilles und Philipp Rusch. Die beiden haben das getan, wovon viele von uns wahrscheinlich oft träumen. Nämlich einfach mal aussteigen, um die halbe Welt reisen. 9 Monate lang haben sie das gemacht und natürlich vieles erlebt dabei. Darüber haben sie ein Buch geschrieben, das da heißt Die beste Entscheidung unseres Lebens. Warum es das war, darüber reden wir heute. Am Mikrofon Benedikt Kaiser. Hallo. Friederike Achilles und Philipp Rusch, die beiden waren mutig und sind einfach mal ausgebrochen. Aus ihrem Alltag ohne großen Plan sind sie losgezogen, haben sich die Welt angeschaut. 9 Monate hat das gedauert. 16 Länder hatten sie am Ende dann bereist und eine Menge erlebt, worüber sie auch ein Buch geschrieben haben. Hallo Friederike, hallo Philipp. So, jetzt ist das Mikrofon an, jetzt geht's besser.
Hallo.
Geht's euch gut?
Ja, doch.
Ja, fantastisch.
Wunderbar. Und nüchtern seid ihr auch heute?
Ja.
Heute sind wir nüchtern.
Sehr gut.
Ja.
Ich frage, weil ich unter anderem in eurem Buch gelesen habe, in Indien habt ihr unfreiwillig einen heftigen Drogentrip durchlebt.
Das kann man wohl sagen, ja. War nicht lustig, nachher schon, aber währenddessen nicht.
Was hat man euch da verabreicht?
Das war Banglassi und zwar Strong.
Banglassi
ist,
Strong.
Genau, ist bekannt in Indien. Wir haben es irgendwie nicht kapiert in dem Moment. Das ist ein Marihuana-Getränk. Und es war wirklich sehr stark. Also ich war 20 Stunden weg.
Ja, ich vielleicht 13 Stunden. Aber ich habe auf Friederike aufgepasst.
Wir reden nachher noch genauer drüber, über diesen unfreiwilligen Drogenrausch. 16 Länder habt ihr bereist, seid einfach mal losgefahren. Habt davor was gearbeitet?
Ich bin Lektorin in einem großen Verlag. Publikumsverlag.
Genau. Ich bin Online-Redakteur in einem Publikumsverlag, in einem großen Publikumsverlag.
Und warum habt ihr das gemacht? Warum kamt ihr auf die Idee, einfach mal losreisen?
Naja, also ich glaube, der Impuls, der kam von Friederike. Friederike hatte den Traum schon länger gehegt und mir davon erzählt und ich konnte mir das erst nicht so vorstellen. Ich muss dazugeben, ich bin kein großer Reisender davor gewesen. Und habe dann immer gesagt, ja, wenn du deine paar Monate Auszeit nehmen willst, dann nehme ich vielleicht mal meinen Jahresurlaub und begleite dich einen Monat lang. das haben wir ein Jahr hin und her überlegt, hin und her geschoben in unseren Köpfen. Und irgendwann war auch für mich der Punkt gekommen, länger aussteigen zu wollen.
Okay, es war also nicht so spontan, ihr hattet das schon ein Jahr lang im Kopf, das mal zu tun.
Jein, also der Entschluss kam super spontan und danach die Planung hat halt eine Weile gedauert. Also ich hätte auch am nächsten Tag gerne ins Flugzeug steigen können, aber dann musste man eben noch einiges organisieren, vor allem wenn man eben zu zweit ist und von beiden Arbeitgebern eine Auszeit bekommt, ne? Das hat sich dann alles leider so ein bisschen gezogen.
Auszeit aber heißt, ihr habt eure Jobs dann nicht einfach hingeschmissen, sondern habt das so geregelt, dass ihr wusstet, wir kommen eines Tages zurück und können dann auch wieder da arbeiten.
Genau, wir haben beide ein Sabbatical sozusagen bekommen, also mit verschiedenen Bedingungen, ist ja jetzt theoretisch, aber genau, also wir wussten beide, wir haben dann wieder einen fixen Job nachher, kommen wieder genau da rein, wo wir vorher waren.
Und das war auch zeitlich klar abgegrenzt, dass ihr wusstet, spätestens dann und dann müssen wir wieder arbeiten.
Ja.
Ihr
hättet
nicht einfach jetzt sagen können, Kuba ist so schön, wir bleiben hier.
hätten wir machen können, aber dann...
Stimmt, kündigen kann man immer.
Also 12 Monate war der eigentliche Plan und auf 9 Monate haben wir uns dann mit unseren Arbeitgebern geeinigt.
Wie sah denn die Vorbereitung denn dann aus? Was wurde da groß geplant?
Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also wir haben natürlich uns so Gedanken um die Route gemacht, beziehungsweise was wir uns überhaupt leisten können, wo lang es gehen kann. Haben dann im Reisebüro teilweise erfahren, dass das alles Quatsch ist und wir alles irgendwie anders machen müssen. Und hatten dann, glaube ich, 3 große Langstreckenflüge gekauft vorher. Alles andere eigentlich offen gelassen, klar. Und dann Reiseimpfungen und der ganze Papierkram, Wohnung zwischen vermietet, sowas. Aber ansonsten, also auf die Reise so richtig vorbereitet, haben wir uns gar nicht so sehr.
Nee, wir haben auch
wenig Reiseführer gelesen.
Ja, genau.
Weil,
wenig gelesen.
Ja.
Und das war gut.
Ja,
das war
halt die Idee. Einfach mal los und gucken, was passiert.
Was da alles noch passiert ist, da gucken wir gleich weiter drüber. Auch kostet ja auch was, so eine lange Reise. Auch da reden wir gleich weiter drüber. Die erste Station, wo ihr wart, dann war Kuba. Jetzt hören wir uns erstmal ein Lied an. Was in Kuba sowas ähnliches ist wie hier in Köln in unserem Veedel, ne?
Genau.
Kann man so sagen, ja.
Das Lied heißt, ihr dürft es selber ankündigen, das Lied.
Es ist quasi unsere kubanische Hymne oder überhaupt die Hymne Kubas, glaube ich. Hasta siempre, Comandante.
Und hier ist es.
Aunque no estaba en el programa, tenemos un oyente que nos ha llamado desde Barcelona antes del informativo de las 2 de la madrugada. ¿Es posible lo del Che Guevara?
Nosotros, como músicos, aprendemos a tocar de todo y nos gusta complacer a todo también. ¿Qué lo quiere? ¿El Che Guevara? ¿Cómo no?
Hasta siempre, Comandante, haben wir gehört. Ein klassisches Lied aus Kuba, vergleichbar mit dem Kölner Lied in unserem Fehl.
Ja, da fangen immer alle an zu schunkeln und zu weinen, wenn das gespielt wird.
Passend zu unseren beiden Gästen heute, Friederike Achilles und Philipp Rusch, die 9 Monate lang um die Welt gereist sind, 16 Länder sich angeschaut haben, eine Auszeit genommen haben von ihren Bürojobs und die erste Station war Kuba, deshalb haben wir jetzt dieses Lied gerade gehört. Ihr habt gerade schon erzählt, wie die Idee in euren Köpfen gereift ist, da einfach mal loszuziehen. Habt 3 Flüge dann gebucht, viel geplant, aber nicht. Aber es braucht ja auch das Finanzielle erstmal, wenn man das beschließt zu tun. Wie sah das aus? Habt ihr lange drauf gespart dann oder habt ihr gesagt, wir gucken, dass wir dort auch irgendwie Geld verdienen?
Nee, also beides nicht, ehrlich gesagt. Wir hatten nicht lange drauf gespart, und zwar, weil wir einfach nie, das war nicht so ein jahrelanger Traum, den wir da irgendwie, worauf wir halt hingespart haben. Ich habe einfach Reserven angezapft, irgendein uraltes, liegen gebliebenes Bausparbuch oder wie auch immer. Das hat gereicht.
Und also mich hat ein kleiner Geldsegen ereilt, also eine Erbschaft, die Entscheidung auch leichter gemacht hat, jetzt sofort loszuziehen.
Genau.
Ist ja auch sinnvoll eingesetzt, dann die Erbschaft.
Ja, fanden wir auch.
Was denn, hattet ihr dann so viel, dass ihr gesagt habt, wir kommen jetzt erstmal die ersten 2, 3 oder 4 Monate oder sogar alles mit hin, oder wusstet ihr, wir müssen auch unterwegs noch irgendwie Geld verdienen?
Nee, also wir hatten damit gerechnet, dass es reichen wird. Es war am Ende dann doch ein bisschen mehr, als wir dachten, aber irgendwie sind wir klargekommen. Also
das hat mehr gekostet, als ihr dachtet.
Ja, etwas mehr schon, aber also wir mussten nicht unterwegs arbeiten. Es hat so funktioniert.
Okay, ihr konntet also wirklich ohne Probleme dann losreisen. Wie waren die Reaktionen von eurem Umfeld? Die Eltern zum Beispiel, waren die begeistert, als ihr gesagt habt, wir sind mal 9 Monate weg?
Also ich glaube, meine Mutter hat zunächst mit großer Sorge reagiert und mit Ängsten. Da könnte ja was passieren in der großen, weiten Welt. Und dann hat sich meine Mutter auch mitgefreut, wie so viele andere auch.
Ja. Also klar, Familien waren so ein bisschen schockiert erstmal, aber Freunde und Kollegen fanden es alle super toll, waren so ein bisschen neidisch und fanden das.
Aber also Neid toll. Im positiven Sinne.
Ja.
Also. Und dann muss man sich ja überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Die ganze Welt ist ja groß, da reichen ja nicht mal 9 Monate für aus, um sich die ganze Welt anzuschauen. Ihr wart Mittelamerika, Südamerika, Südostasien, Indien wart ihr noch?
Genau. USA ganz kurz.
USA ganz kurz.
Tage, San Francisco, Hawaii.
Wie, wart ihr euch da einig, wo es hingehen soll, oder gab es da viel Diskussion, wo sollen wir jetzt erstmal hin?
Diskussion eigentlich nicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das genau angefangen hat. Also Kuba war für uns relativ klar. Das war so, das wollten wir unbedingt mal sehen. Mhm. Und für mich war auch irgendwie sehr schnell klar die Südamerika-Route. Also ich wollte immer gerne mal in die Andenstaaten so. Und der ganze Rest war so ein bisschen, wir haben uns dann überlegt, gut wären natürlich Länder, die relativ günstig sind, ne, mit dem Budget, dass man da, also es war klar, dass wir nicht durch Kanada oder sowas reisen können. Und der Abschluss war auch
und der
klar.
Abschluss, genau, Indien, da habe ich Familie, also meine Mutter ist Inderin und das war klar, dass da das Finale der Reise stattfinden sollte, bei meiner sehr großen Familie in Südindien.
Die hast du da, am Ende habt ihr die auch noch getroffen.
Genau, ja.
Da reden wir, auch nachher noch drüber, über die Familienzusammenführung in Indien. Dann seid ihr auf Kuba angekommen. Unterkunft hattet ihr gebucht oder
also die ersten 2 Nächte, glaube ich, hatten wir gebucht, um halt erstmal ankommen zu können. Aber sonst hatten wir fast nie auf der ganzen Reise was gebucht. Also das geht auf Kuba auch sowieso alles super einfach. Eigentlich, also selbst wenn man sich vorher irgendwas raussucht im Reiseführer, dann wird man sowieso woanders hingebracht.
Man wird das
also,
Ziel nicht erreichen.
Nee, es kennt immer jemand, eine Cousine, einen Freund, einen Bekannten, der ein netteres Gästezimmer hat und wo man dann einfach hingeschleppt wird. Das war uns auch egal, also es war immer super.
Das heißt, ihr habt wirklich bei Privat
das also ist aber
Menschen
in Kuba normal.
Ja. Genau. Also das sind sogenannte Casa Particulars und das sind... Es dürfen nur 2 Zimmer sein in einem Privathaushalt und das ist ganz gewöhnlich. Oder man macht den Hoteltourismus in Kuba, dann wird man aber wenig von Kuba mitbekommen.
16 Länder in 9 Monaten habt ihr bereist. Jetzt in Kuba geht's los. Gleich reden wir weiter in der Sternzeit. Friederike Achilles und Philipp Rusch, die 9 Monate lang um die Welt gereist sind, sich 16 Länder angeschaut haben, ihre Jobs bei Verlagen, bei denen sie arbeiten, ausgesetzt haben und einfach mal losgezogen sind. Ein bisschen vorbereitet haben sie sich, dann ging es nach Kuba. Jetzt sind wir auf Kuba. Was war das für ein Gefühl am Anfang? War das erstmal so, ja, wie man es kennt aus dem Urlaub, wir sind jetzt im Urlaub, oder war das noch viel aufregender, wir sind jetzt auf einer Riesenreise, was war das für ein Gefühl?
Letzteres auf jeden Fall, also es war...
Aber so ganz kapiert haben wir es nicht.
Ganz kapiert nicht, aber ich kann mich noch erinnern, wie wir am ersten Abend am Strand saßen, wir hatten ein Hotel direkt am Strand und ich dachte schon, wow, endlich weg und für eine unglaublich lange Zeit weg.
Ja. Aber es war mehr so ein Unglaube, also man saß da und wusste... Okay, jetzt haben wir 9 Monate vor uns, aber das kann man in dem Moment nicht fassen. Also das begreift man erstmal irgendwie nicht.
War auch Angst dabei?
Nö. Nee. Nur Vorfreude. Nee. Ja.
Habt ihr denn dann am Anfang erstmal so, wie wenn man jetzt im Urlaub ist, okay, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, wir machen jetzt hier unser Programm und schauen uns das und das und das und das an? Oder habt ihr erstmal, so jetzt sind wir erstmal her und chillen erstmal?
Naja, also wir sind ja in Varadero angekommen, was so ein bisschen Touristenhochburg ist auf Kuba und da stehen die großen Hotels und ich glaube, da wollten wir relativ schnell... auch weg.
Also schon so wir haben schon direkt die ganze Insel dann erkundet. Ja, ja, wir haben direkt losgelegt und alles uns angeschaut.
Und wolltet auch wahrscheinlich nicht nur jetzt so einen oberflächlichen Blick bekommen von dem Land oder überhaupt von den Ländern, in denen ihr wart, sondern wirklich auch das Land und die Menschen und die Kultur kennenlernen. Hat das im Nachhinein so gesehen funktioniert, dass ihr wirklich bei den Ländern das Gefühl habt, manches haben wir wirklich richtig kennengelernt?
In Kuba fiel das sehr leicht, also weil die Leute sehr zutraulich sind, auf einen zukommen, sehr offen sind, sehr neugierig und einen abholen, mehr als man manchmal will. Und da erfährt man, wenn man sich darauf einlässt, ganz schnell persönliche Geschichten und Schicksale. Interessant sind die Kubaner mit DDR-Vergangenheit, die uns dann in fließendem Deutsch erzählen von einem Land, das wir beide nie kennengelernt haben. Und das war leicht und dann gab es Länder, da fiel es nicht so leicht. Das sind dann ein Land wie Thailand zum Beispiel, das sehr touristisch sehr erschlossen ist, da gab es wenig Kontakt zu Einheimischen.
Ja. Du hast gerade gesagt, mehr als man selber will sogar. Was heißt mehr als man selber will?
Naja, also Kuba war einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man wird da durchgereicht, ne, zwischen Verwandten und Freunden und man kann sich natürlich dagegen wehren, aber Philipp und ich sind immer ein bisschen faul und denken, wieso die Zeit mit Diskussionen verschwenden. Wir wissen ja sowieso nicht, ob es besser wäre, wenn wir jetzt in das Zimmer oder das Restaurant gehen, was wir uns ausgesucht haben. Also man gibt da gerne mal seinen freien Willen ab sozusagen, aber das ist auch nicht schlimm. Also dadurch lernt man echt super nette Menschen kennen und kann auf Kuba durchaus vorkommen, dass man sich bei irgendwem im Wohnzimmer wiederfindet. Und klar will der einem am Ende dann seine Zigarren andrehen, aber... macht ja nichts. Also man hat einen netten Abend mit den Leuten und das, ja.
Auch habt ihr mit einigen jetzt noch Kontakt? Sind da auch Bekanntschaften entstanden, die längerfristig Bestand haben?
Also nicht zu Einheimischen,
ja,
glaube ich.
Tatsächlich mehr mit Reisenden.
Mit Reisenden, ja. Das sind
und
ja auch
unserem Guide aus Nepal.
Das
mit
stimmt.
Dem haben wir noch viel Kontakt.
Ja.
Da sprechen wir gleich weiter drüber nach den Nachrichten in der zweiten halben Stunde Sternzeit. Jetzt hören wir noch ein Lied, was ihr auch mit Südamerika verbindet.
Oh ja, das ist meine persönliche Südamerika-Hymne. Hat mich begleitet auf zahllosen, stundenlangen Busfahrten, wo diese Riesenlandschaft am Fenster vorbeizog. Und wurde lustigerweise an unserem fast allerletzten Abend, an meinem Geburtstag, auch in Indien gespielt. Und
unheimlich.
Ich konnte es nicht fassen. Ja, das war sehr unheimlich.
Und es heißt?
Das ist die Gruppe Half Moon Run mit Full Circle.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, so sagt man. Und unsere beiden Gäste heute haben nicht nur eine kleine Reise getan, die haben eine große Reise unternommen, sind 9 Monate lang um die halbe Welt gereist, haben 16 Länder bereist in diesen 9 Monaten, haben am Ende dann ein Buch darüber geschrieben, das da heißt Die beste Entscheidung unseres Lebens. Darüber reden wir heute in der Domradio Sternzeit. Kuba, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien, USA, Indonesien, Thailand, Kambodscha, Nepal und Indien. All diese Länder haben unsere beiden Gäste in der Sternzeit heute bereist, Friederike Achilles und Philipp Rusch, und das Ganze in 9 Monaten. Und darüber haben sie ein Buch geschrieben, das heißt Die beste Entscheidung unseres Lebens. Warum war es die beste Entscheidung eures Lebens?
Oh Gott, warum? Schwierige Frage. Also wir haben nur gemerkt, immer nach der Reise muss man ja ganz viel erzählen natürlich, die Menschen fragen ganz viel. Und ich habe sehr oft irgendwie diese Frage beantwortet, war es denn gut, hast du es bereut, war es eine gute Entscheidung? Und da habe ich dann irgendwann immer nur noch gesagt, nein, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und deswegen kamen wir auf diesen Titel.
Ja. Und hast du irgendeinen Punkt, der es zur besten Entscheidung deines Lebens gemacht hat?
Die totale Freiheit vielleicht. Nein, klar, also es war alles einfach so beeindruckend und so was Einzigartiges, was man, glaube ich, nicht nochmal im Leben haben wird. Also.
Freiheit ist ein guter Punkt. Das ist ja, viele haben das Gefühl, stecken da in ihrer Alltagsmaschine drin, in ihren Jobs, wo sie montags bis freitags hingehen, und haben irgendwie das Gefühl, so richtig Freiheit spüre ich nicht. War das ein großer Unterschied, dann auf einmal dort unterwegs zu sein, und habt ihr diese Freiheit so wirklich richtig gespürt?
Gespürt sehr, und das war auch nicht immer leicht. Freiheit macht sehr viel Arbeit. Also Freiheit bedeutet auch ständig Entscheidungen treffen und überlegen, was als nächstes kommt. Und das ist auch eine Erfahrung, die man, wenn man als Angestellter nicht immer so macht. Ne?
Wie sah das aus, diese Freiheit dann auf eurer Reise, die Arbeit, die damit verbunden war?
Naja, man gibt ja einfach seinen festen Alltag auf. Man hat keine festen Strukturen. Mhm. Und gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, man muss wirklich täglich, und seien es noch so winzig kleine, aber gefühlte 138 Entscheidungen treffen. Gehen wir jetzt essen? Gehen wir dahin? Auf was haben wir Lust? Wo fahren wir als nächstes hin? Wie fahren wir dahin? Nehmen wir ein Flugzeug? Fahren wir Bus? Ach, da gibt es auch ein Boot. Oh, hier hat jemand von irgendeiner Insel erzählt. Also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist wirklich anstrengend teilweise. Reisen ist was anderes als Urlaub.
Reisen, was ist der Unterschied zwischen Reisen und Urlaub?
Ja, was ich eben meinte, ne? Also irgendwie dieses ständige Überlegen, wie geht's jetzt weiter, und natürlich auch viel rechnen, können wir uns das leisten, und immer wieder neue Unterkünfte suchen, sich immer wieder auf Ratschläge von anderen Leuten verlassen oder eben auch nicht, das ständige Abwägen. Und dieser Zustand ist ja nicht nur 2 Wochen und dann ist er wieder fertig, sondern es geht weiter und weiter und weiter. Ne?
Ja, und man muss auch, irgendwann auch ein Gefühl dafür entwickeln, wann es Zeit ist, eine Pause einzulegen. Also sich nicht mehr vorzubewegen und nicht jede Attraktion mitzunehmen, sondern einfach auch mal sagt, hier bleiben wir und hier fahren wir jetzt mal runter.
Um sich nicht selber zu überfordern, auch mit den ganzen Eindrücken und Erlebnissen, die da auf einen einprasseln.
Ganz genau. Und weil sonst, also das ist uns auch tatsächlich passiert, in Thailand kann so eine gewisse Reisemüdigkeit eintreten, und dann ist man auch nicht mehr in der Lage, Sachen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und dann ist es vergleichbar mit Langeweile, nur noch tragischer.
Thailand war relativ am Ende eurer Reise,
ja,
ne?
Ja.
Davor ging es erstmal Mittel- und Südamerika. Gab es da Situationen, das sind ja nicht alles die ungefährlichsten Länder, oder was man so hört zumindest, kann das auch gefährlich werden in einem ein oder anderen Land. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht in die Richtung?
Ja, mehrere. Und was ein bisschen blöd war, das passierte alles, also wir hatten 3 Vorfälle, nenne ich es mal. Und die passierten alle im Abstand von 1,5 Monaten. Und da haben wir zwischendurch echt ein bisschen gedacht, entweder sind wir total bescheuert oder wir müssen das jetzt abbrechen und nach Hause, weil irgendwie geht's nicht mehr. Also das hat schon runtergezogen. Willst du erzählen?
Ja, also ich kann ja kurz sagen, was passiert ist. Einmal wurden unsere Kreditkarten geskimmt, heißt das, glaube ich, also geklont, sodass mehrere tausend Euro von unseren Konten abgehoben wurden.
Die dann futsch waren oder die ihr wieder bekommen habt?
Die waren erstmal futsch, die kamen dann wieder, aber erst nach 3 Monaten. Und wenn wir da nicht irgendwas Reserven gehabt hätten, dann wäre das auch das Ende unserer Reise gewesen. Und dann kam es zu einem Überfall in Kolumbien, sehr unschön. Und kurz danach dann Taschendiebe. Klingt jetzt nicht so schlimm, aber es war so, so ein bisschen erniedrigend, weil ich wusste von den vielen Taschendieben in dieser Bahn, wo es passiert ist in Quito. Und die haben uns trotzdem noch erwischt und uns das Geld abgenommen. Und das in dieser kurzen Zeit. Und dann muss ich zugeben, ich vor allem habe mir dann also eine hochgradige Paranoia eingefangen und bin dann weitaus unentspannter durch Südamerika gereist.
Ja, also wir reden gleich noch ein bisschen weiter drüber, auch über den Überfall, was da passiert ist und warum es euch trotzdem nicht dazu gebracht hat, das Ganze abzubrechen. Sie hören Domradio, die Sternzeit, heute mit Friederike Achilles und Philipp Rusch, die um die Welt gereist sind, 9 Monate lang. Die ein Buch geschrieben haben, das die beste Entscheidung unseres Lebens heißt. Warum es das war, haben sie gerade schon begründet. Aber es gab auch auf dieser Reise Momente, die nicht ganz so leicht waren. Philipp, du hast gerade schon erzählt, ihr seid unter anderem auch überfallen worden. Mhm. Wo war das?
Das war in Kolumbien, Taganga. Küste, was ist das?
Kleines Kaff an der Karibikküste.
Ja, danke.
Was ist da passiert? Wie sah das aus?
Da haben wir einen großen Fehler gemacht. Wir haben nach 0 Uhr oder nach 1 Uhr sogar in der Nacht unser Hotel oder Hostel verlassen mit zwei Freunden, Bekanntschaften und wollten nochmal an den Strand Bier holen. Und da sind wir dann halt über diese dunkle, nicht beleuchtete Straße gelaufen und dann standen auf einmal zwei Typen maskiert mit einem riesen Messer, machetenartig und haben das unserer Begleitung direkt an den Hals gehalten und wir haben sowas noch nie erlebt und ja, in dem Moment friert man ein und denkt, sowas passiert jetzt einfach nicht und dann hat sich dann derjenige, der bedroht wurde, auch noch gewehrt und dann ist uns eingefallen, was in den Reiseführern steht, bloß nicht wehren, die Räuber gewähren lassen und er hat dann aber trotzdem noch so ein bisschen gekämpft und wollte seine Tasche nicht abgeben, wurde ihm dann doch abgenommen und ist hinterhergerannt, ist auch noch gestürzt, hat sich verletzt und ja, und dann war auch ganz schnell die Polizei da, weil es sich irgendwie 200 Meter vom Polizeirevier abgespielt hatte.
Also das schon, die kommen dann schon noch. Also es ist nicht so alltäglich, dass das alle sagen, es gehört doch dazu, sondern kommt schon noch die Polizei.
Die kommen schon noch und die sind auch hinterher. Und also diese einheimische Kolumbianer, die wirklich Touristen überfallen, die haben auch ganz furchtbare Sanktionen zu erwarten, wenn sie dabei erwischt werden. Also da haben wir, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber wir haben dann später mit einem im Hotel geredet, so ein Sicherheitsmann, und der hat von einem erzählt, der Touristen überfallen hat, dann erwischt wurde, aus seinem Bett in der Nacht von der Polizei rausgeholt wurde und danach nie mehr gesehen wurde in diesem Dorf. Also es muss schon irgendwie Not vorhanden sein, um so einen Überfall zu machen.
Wer war diese Begleitung, die da bei euch dabei war?
Das war jemand, den wir in der Nacht kennengelernt hatten. Das war ein Holländer, ja.
Also auch kein Einheimischer.
Der hat einfach den Fehler begangen, dass er seine Umhängetasche mit in den Ort genommen hat. Also wir hatten inzwischen schon gelernt, in Mittel- und Südamerika besten immer nur in die Hosentaschen, also kein auffälliges Zeug mit einem rumtragen. Und er war einfach nur zu faul, seine Tasche im Zimmer nochmal einzuschließen. Und und dann wurde sie ihm halt entrissen. Also wir hatten Glück, dass wir einfach nichts am Körper hatten, sozusagen. Hm. Genau.
Das heißt, euch wurde nichts dabei. Nee. Geraubt, außer natürlich der große Schreck und das Herz, das euch erstmal in die Hose
absolut
gerutscht.
Das war echt unheimlich.
Naja, und Gelassenheit. Gelassenheit wurde uns ein bisschen geraubt. Ja. Also danach ist man halt viel vorsichtiger.
Kamen die wieder zurück?
Irgendwann kamen die zurück, ja, in Asien, glaube ich. Ne? Also ich muss zugeben,
also auf dem amerikanischen Kontinent kam die Gelassenheit nicht mehr ganz zurück.
Vielleicht schon in San Francisco. Wir hatten noch diesen kleinen Schlenker. Nach Südamerika sind wir durch San Francisco und Hawaii. Und da waren wir 10 Tage und das war ja sozusagen erste Welt wieder.
Das ist ein Kontrastprogramm dazu.
Genau, und da habe ich gemerkt, oh Gott, gerade fällt richtig viel Stress von mir ab. Also, ja.
Da reden wir gleich drüber, was ihr in den USA dann so erlebt habt. Reden wir gleich weiter in der Sternzeit. Gäste sind Friederike Achilles und Philipp Rusch, heute zwei Weltreisende, die eine Auszeit genommen haben aus dem Alltag hier in Deutschland und 9 Monate lang um die Welt gereist sind. Los ging es auf Kuba, dann nach dem mittel- und südamerikanischen Kontinent gab es einen Abstecher in die USA, San Francisco. das war dann erstmal Kontrastprogramm wieder dazu.
Absolut. Ja, das war pure Erholung. Also wie gesagt, in Südamerika wird man irgendwann, ob man will oder nicht, so ein bisschen paranoid. Die Angst reißt irgendwie ständig mit. Und dann haben wir eben Freunde in San Francisco besucht. Wir haben, glaube ich, 7 Tage bei denen gewohnt. Ich weiß es gar nicht mehr, 6, 7 Tage. Und das war dann plötzlich so das totale Paradies, der absolute Luxus. Eine westliche Wohnung sozusagen, alles natürlich auf super schönem, hohem Niveau, wie wir es halt auch aus Deutschland kennen. Und vor allem ein Haus ganz für uns oder eine ganze Wohnung. Wir hatten ja monatelang immer nur ein kleines Zimmerchen, oft Gemeinschaftsbäder, Gemeinschaftsküchen, mit wo immer schon 300 andere Traveler irgendwie ihren Dreck hinterlassen haben. So.
Und das Tolle war, die Freunde mussten arbeiten.
Genau.
Und
wir haben erstmal 2 Tage nur rumgegammelt. Das konnten wir nämlich sonst nie.
Im eigenen Haus dann genau. Sozusagen. War dieser Luxus dann wirklich eine Wohltat oder war es auch so ein bisschen, was soll das denn? Das braucht man doch gar nicht. Hattet ihr euch schon ein Stück weit entwöhnt auch von diesem Luxus?
Also ich glaube, dadurch, dass es so ein sehr kurzer Zeitraum war, es waren ja diese 5, 6 Tage, war es okay, aber ich glaube, so nach 2 Wochen hätte es uns dann auch schon wieder in den, wie sagt man, Beinen gejuckt.
Ja, also vor allem, was wir während der Reise gemerkt haben, also gut, San Francisco nehme ich mal ein bisschen aus, weil das ist so eine dermaßen gechillte Stadt, also wunderschön und gemütlich. Aber generell waren wir ein bisschen überfordert von Städten. Also wir konnten irgendwie nicht mehr in Großstädten sein. Wir wollten immer nur noch raus und Ruhe und Natur um uns rum haben. Also vor allem in Südamerika war das halt unglaublich anstrengend, immer in den Großstädten. Wie
was
gesagt,
macht,
San Francisco ist ein bisschen anders. Aber
warum? Was macht San Francisco so eine gemütlichen, gechillten Stadt?
Oh, das sind einfach so tiefenentspannte Menschen. Es ist alles grün.
Es ist wirklich
und
so hippie-mäßig.
Ja, absolut.
Ja, alle irgendwie immer ein bisschen
hippie,
bekifft
hippie
und Blümchen
nicht.
Im Haar.
Ja, total.
Ja, wobei ich glaube, das sind überhaupt gar keine Hippies. Ne? Das sind alles
superreiche
Start-up-Unternehmer, die sich kleiden wie Hippies oder wie der ganz normale Kiffer von nebenan. Also San Francisco ist einfach teuer natürlich. Die Stadt muss man sich leisten können. Aber wir hatten das Glück, da war auch gerade dann so ein Festival, die Gay Pride, und das war eine absolut gechillte Atmosphäre, also auch die, selbst man sieht die Polizisten, die feiern damit, ja, auf der Straße und in den Parks werden ja ganze Schlagzeuge aufgebaut und Bands spielen da und die Leute machen einen unglaublich entspannten Eindruck, zumindest in der Ecke, die wir da gesehen haben.
Gay Pride ist das Pendant zum Christopher Street Day.
Ja, genau.
Wie war das dort in den USA? Ähnlich wie wenn hier in Köln CSD ist oder noch
also
viel
fast
ausgeflippter?
Noch ausgelassener, würde ich sagen.
Nicht so
karnevalesk, sondern
noch mehr nackte Haut gesehen.
ja.
Da haben wir schon frivole Szenen auf der Straße abgespielt, die uns erröten ließen.
Dann seid ihr schnell abgehauen und davon geraten.
Genau, das wurde uns schon wieder zu wild.
Wo ging es hin nach San Francisco?
Kurz nach Hawaii. Eigentlich wollten wir da eine Woche sein. Das hat mit den Flügen aber alles, die haben sich alle verschoben und dann waren es nur noch 3 Tage und das war eigentlich Quatsch. Also man sollte nicht für 3 Tage nach Hawaii fliegen, weil wir waren dann eben nur in Waikiki Beach, was echt hässlich und schlimm ist und wenn man die anderen Inseln gar nicht sehen kann in so kurzer Zeit.
Aber wir haben Schildkröten gesehen. Das war schön.
Immerhin. Also wir halten fest.
Und ein surfendes Schwein.
Wir halten fest, Schildkröten auf Hawaii, ein surfendes Schwein, aber 3 Tage Hawaii ist Quatsch. Dann ging es weiter. Wir haben noch eine Stunde Sternzeit zur vollen Stunde. Um 1 gibt es gleich wie immer hier im Domradio das Wort und in der Sternzeit ist es Tradition, dass die Gäste das mitbringen. Deswegen hören wir jetzt noch ein Lied, das du ankündigen darfst, Philipp, und danach kommt von dir dann auch das Wort. Was hören wir jetzt?
Wir hören jetzt Future Islands. Das Lied heißt Seasons Waiting for You.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Eisenbahnfahrt. Die Welt ist rund. Man geht auf Reisen, damit sich die Nervosität verliert. Und Bauern stehen an den Gleisen, als würden sie fotografiert. Man sieht ein Schloss und spiegelglatte Gewässer und ein rotes Feld mit Mohn. Die Landschaft kreist wie eine Platte auf Gottes großem Grammophon, der schnell zu grast und will nicht rasten. Die Hühner nicken längs der Bahn. Vom Fenster wehen Telegrafenmasten wie Maiglöckchen aus Porzellan. Die Drähte fallen tief und steigen, die Masten gehen manchmal in die Knie. Es ist, als ob sie sich vor uns verneigen. Uns wird so eigen. Wir ziehen den Hut und grüßen sie und schweigen.
Und was Sie gerade gehört haben, war das Wort, wie immer hier zur vollen Stunde im Domradio. Und heute kam es von einem unserer Gäste in der Sternzeit, von Philipp Rusch, der gemeinsam mit seiner Freundin Friederike Achilles um die Welt gereist ist. Und hat dieses Wort, diesen Text ausgesucht. Was war das für ein Text?
Also Friederike hat ihn eigentlich ausgesucht. Das war das Gedicht...
Na, du musst es nur lesen.
Ich muss nur lesen. Das war das Gedicht Eisenbahnfahrt von Erich Kästner aus der Lyrischen Hausapotheke.
Warum du diesen Text ausgesucht hast, darüber reden wir gleich zu Beginn der zweiten Stunde Sternzeit. Domradio, die Sternzeit mit unseren beiden Gästen heute, Friederike Achilles und Philipp Rusch. Die beiden sind Autoren, haben ein Buch geschrieben, nämlich über ihre Reise, die sie getan haben. Es war eine richtig große Reise, 9 Monate lang, 16 Länder haben sie bereist. Und gerade haben wir das Wort gehört. Es war der Text Eisenbahnfahrt von Erich Kästner, den du vorgelesen hast, Philipp. Mhm. Was bedeutet dieser Text für dich, für euch, für eure Reise?
Naja, also wir haben auf unserer Reise sehr viel Zeit in Bussen verbracht und auch in Zügen. Und ich glaube, dieses Gedicht, das wir gestern entdeckt haben beim Durchblättern der Lyrischen Hausapotheke, hat uns sehr an Mexiko erinnert. Da haben wir eine sehr lange und schöne Zugfahrt unternommen, sind mit dem berühmten El Chepe gefahren, der von Los Mochis, heißt es, glaube ich,
nach Chihuahua
fährt.
Das jedenfalls sind 2 Tage, im Prinzip 14 Stunden, immer im Tempo von höchstens 50 km/h rattert der über, weiß ich nicht, 2000 Höhenmeter durch Dschungel und Canyons und Berge.
Ein Zug. Wahnsinn. Ist das?
Ja.
Ja, ein wunderschöner Zug. Ja.
Auch und vergleichbar mit dem, was wir hier als Zug kennen, oder ganz anders?
Ganz anders.
Nee, überhaupt nicht. Also...
Es gibt offene Zwischenabteile, wo man an der frischen Luft stehen kann. Und wie gesagt, man fährt eben durch diese riesigen Landschaften, wo einfach stundenlang kein Ort kommt, und guckt da so raus. Deswegen hat mich das Gedicht auch so sehr daran erinnert, mit diesen Telegrafenmasten, die man dann stundenlang beobachtet. Viel mehr gibt es kaum zu sehen, aber unglaubliche Landschaften, verschiedene Klimazonen auch. Und sehr da, freundliche Schaffner.
Ja, und da lernt man so ein bisschen das Schauen, einfach das... Ja. Das Nichtstun und einfach nur das Vorbeiziehen der Welt, das war da ein ganz großes Erlebnis.
Könnt ihr das jetzt nach diesen 9 Monaten Reise besser als davor, dieses einfach Nichtstun, dieses einfach Dasein, Existieren, Leben? Es ist ja bei uns in unserer Gesellschaft, lenken wir uns ja die ganze Zeit ab mit unseren Handys, mit Computern, mit Zeitschriften, mit Büchern. Wir sind die ganze Zeit am irgendwas konsumieren oder Hauptsache uns ablenken von uns selber. Habt ihr das da ein Stück weit, würde ich sagen, gelernt?
Also ich glaube, ich persönlich schon. Im Alltag vielleicht nicht so sehr, weil klar, man hat halt den Kram, den man so macht. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt das nächste Mal auch nur in normalen Urlaub fahren, dass wir sehr viel besser einfach nur rumhängen können. Wir waren vorher immer so ein bisschen getrieben, auch während der Reise. Wir wollten immer noch mehr sehen und noch woanders hin. Ich glaube, ich kann das jetzt ein bisschen besser. Einfach mal so, man muss auch nicht alles immer sehen.
Wie hat es eigentlich zwischen euch beiden funktioniert? Ihr wart vor der Reise wie lange schon ein Paar?
4 Jahre, glaube ich, ungefähr. Ja,
das heißt, ihr kanntet euch einigermaßen. Habt davor zusammen gewohnt oder das schon? Also ihr kanntet euch auch schon recht gut. Ist es trotzdem nochmal was anderes, wenn man dann loszieht und wirklich 24 Stunden erstmal rund um die Uhr mit dem Partner zusammen ist?
Ja,
und das
klar.
Auch noch in einem Umfeld, in einem ungewohnten?
Ja, absolut.
Ja, natürlich. Also es ist ja ein großes Glück, dass diese so eine Reise zu zweit zu tun. Ne? Man nimmt ja sein Zuhause mit dadurch, wenn man mit seinem Partner reist. Aber klar ist das auch eine Belastungsprobe. 24 Stunden, das haben wir auch nicht hier, auch wenn wir zusammen wohnen. Gehen wir getrennt arbeiten und sowas zum Beispiel. Und
immerhin.
Immerhin, ja. Ja, natürlich, klar. Also...
Und, ja, also erstens dieses ständige Aufeinanderhängen und zweitens eben diese tausenden Entscheidungen und man muss immer so ein bisschen gucken, worauf hast du jetzt Lust? Ist man eher, hat man gerade viel Energie, der andere ist aber super faul und
wobei
schwierige Situationen teilweise, in denen man so ein bisschen an den Rand seiner Kräfte kommt, ne? Klar, das zehrt ja, an einem auch als Paar.
Aber man muss sagen, wir sind uns oft auch sehr einig, was, also gerade auch was das Besuchen von Orten oder Sehenswürdigkeiten und so weiter angeht, da haben wir ganz ähnliche Interessen. Das konnten wir auch schon in den Urlauben, die wir zusammen verbracht haben, feststellen. Wir können ganz gut miteinander reisen.
Das wäre ja mal interessant, jetzt mal kurz hier so eine imaginäre Wand zwischen euch zu ziehen und einzeln zu befragen, wie es denn lief. Wie seid ihr damit klargekommen? Gab es denn Momente, wo man den anderen gerne mal auf den Mond geschossen hätte und gedacht hat, ich reiß jetzt gleich alleine weiter?
Was? Echt? Find ich jetzt aber hart von dir.
Ach klar, streitet man sich und ist total ab und zu mal genervt voneinander. Dann muss man halt mal ein bisschen versuchen, ein bisschen Abstand mal zu schaffen irgendwie. Aber es ging. Also wir sind echt ein gutes Reiseteam, zum Glück. Das ist ja Zufall.
Hat es die Beziehung noch weiter verfestigt?
Ja, würde ich schon sagen. Also klar, man hat ein riesiges Erlebnis, was man miteinander teilt, wo auch kein anderer reingucken kann. Also nur wir beide wissen ja wirklich, was wir erlebt haben oder können uns ungefähr vorstellen, was auch, ja, was für Gefühle da in einem so los sind. Klar, das verbindet sehr.
Ja. Ein Erlebnis, worüber wir ganz am Anfang schon mal kurz gesprochen haben, nämlich ein unfreiwilliger Drogenrausch in Indien. Darüber reden wir gleich weiter in der Sternzeit. Wer reist, erlebt viel, vor allem wer die Welt bereist. Viele unbekannte, ferne Länder, der lernt fremde Kulturen kennen, der lernt fremde Bräuche und Sitten kennen und erlebt dabei auch manches vielleicht Ungewollte, so wie unsere beiden Gäste heute, Friederike Achilles und Philipp Rusch, die 9 Monate lang durch 16 Länder gereist sind und wir haben es gerade schon gesagt, unter anderem in Indien, unfreiwillig einen relativ langen Drogentrip erlebt haben.
Das stimmt.
Was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert?
Also ich hatte Hunger, ja, das war das Ausgangsproblem.
Voraussetzung Nummer 1 für einen Drogentrip, man hat erstmal Hunger.
Erstmal Hunger, erstmal für einen nüchternen Magen sorgen, damit das auch besser wirkt. Ja. Genau, es war so, wir waren in Varanasi, in dieser absolut verrückten Stadt. Friederike hat immer gesagt, sie käme sich vor wie in einem Gemälde von Hieronymus Bosch.
Ja.
Und das ist wirklich eine mittelalterliche Dunkelheit, die einen da empfängt. Und mit sehr obskuren Gestalten teilweise, sehr aus spirituellen Gründen haben die sich verändert. Oder eben aus vielleicht Gründen, die auch etwas mit Bangladesch vielleicht zu tun haben. Jedenfalls hatten wir schon auf dem Hinweg. Wollten halt ein Restaurant finden an dem Ghat, an diesem Zugang zum Ganges. Auf dem Hinweg schon festgestellt, hier laufen sehr viele Gestalten rum, die uns irgendwie entrückt erscheinen.
Inwiefern entrückt? Von ihrem Äußerlichen, von ihrem Verhalten?
Verhalten, äußerliches, ja, alles. Also diese Stadt ist total...
Also sie besteht aus wirklich finsteren Gassen, ja, die wirklich nur ganz schwach beleuchtet sind und sehr schmal sind und dann stehen da Ochsen und Kühe und nehmen fast den gesamten Raum ein, dürfen aber auch nicht irgendwie woanders hingebracht werden, weil sie halt auch heilig sind. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich einen Polizisten angesprochen, der an so einer Kreuzung stand und ich hatte den Eindruck, ich spreche wirklich mit einem, der eigentlich nicht mehr so sehr auf unserer Welt ist, also wirklich weit weg war in seinen Gedanken und uns auch nicht wirklich weiterhelfen konnte. Ja.
Der hat euch aber nicht die Drogen verabreicht.
Nee, der war es nicht. Nee, der hatte schon. Und irgendwann gab es dann Stand, ja, die haben Lassi gerufen, Lassi, Lassi. Und wir haben auch nichts anderes, alle Restaurants hatten zu, nichts anderes gefunden. Und dann hatte Friederike die Idee, ja, so ein schöner, großer Lassi, der
macht ja auch satt,
der könnte,
ne,
auch sättigen.
Was ist Lassi?
Kennst du nicht so Mango-Lassi oder sowas? So ein Joghurt, ja, so was ist das? Ein Joghurt-Mischteil. Also es ist so eine Mischung aus Milchshake und Joghurt, sage ich mal.
Okay.
Das ist jetzt total falsch wahrscheinlich, aber...
Das kanntet ihr als Lassi, so ein Joghurt-Milchshake.
Genau. Und ich dachte, okay, bevor wir gar nichts mehr zu essen finden, dann lass uns doch so ein Lassi wenigstens kaufen. Dann hat man ein bisschen was im Magen. Also wir hatten wirklich sehr großen Hunger.
Ja, großen Hunger, Lassi trinken. Und dann hat Friederike diesen Lassi geordert. Ich wollte gar nicht. Ich habe da irgendwie so eine Sprite getrunken. Und dann kommt dieser Lassi in einem ganz kleinen Tongefäß. Ja, das war so ungefähr so viel wie ein Espresso. Und dieser Lassi war grün. Und auf der Oberfläche schwammen auch irgendwelche Kräuter.
Es war kein
Mango-Lassi, ja,
wusste ich dann in dem Moment.
Hat überhaupt gar nicht mehr nach Mango geschmeckt. Also wir hatten wirklich verstanden, Mang-Lassi. Ne?
Mhm.
Mang-Lassi und Inder lassen gern mal die letzte Silbe weg. Und dann kam dieser Bang Lassi und Friederike hat den
fröhlich runtergestürzt.
Zu sich genommen, ja, hat sehr gut geschmeckt.
Hat gut geschmeckt.
Hat
wunderbar geschmeckt. Und deswegen, also ich durfte dann auch mal probieren und Friederike hat gesagt, probier doch mal. Und ich so, ach, das ist aber lecker.
Wonach hat es geschmeckt?
Ja, so eine Kräuter-Honigmilch, sowas eben.
Kräuter-Honigmilch.
Ja, lecker. Also,
kräuterig, so ein bisschen Pesto-Geschmack.
Und dann dachte ich, ach, das ist aber lecker und das ist auch nicht so viel. So einen nehme ich auch. Und er fragt mich, strong? Und ich sage, yes, sure.
why not?
Why not? Ja, und dann habe ich auch diesen Banglassi getrunken.
Zum Glück im Nachhinein. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte alleine das alles durchgemacht, nicht lustig.
Was ist denn passiert dann? Wart ihr direkt dann drauf? Oder?
Nee, nicht direkt drauf.
Dauerte
es. Es dauerte ein bisschen. Wir saßen noch ein bisschen rum. Die Leute, die Jungs da, die in diesem Kabuff wollten plaudern, die waren auch sehr, sehr albern, ja, so auffällig albern, haben sehr viel gekichert und dann irgendwann wollten wir auch gehen, wollten zurück, uns mal wieder hinlegen und auf dem Rückweg habe ich es dann gemerkt, also ich zuerst, ich dachte so, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen anders, ne? Und habe dann Friederike gefragt, ja, glaubst du, da war jetzt was drin, so ich fühle mich schon so ein bisschen breit. Ne?
Und ich immer fröhlich, nö, gar nicht, ich merke nichts.
Nee, und als wir dann ankamen und dann auf dieser Terrasse im Hotel saßen, dann habe ich Friederike nochmal angesprochen, weil ich mir jetzt da dann wirklich sicher war, da irgendwas passiert gerade mit mir. Und da hat Friederike, als ich gefragt habe, ja, ist bei dir nichts los, hat sie mit einem Kichern und einem Lachanfall geantwortet und da wusste ich,
also bei mir war klar, in dem Moment, also wir saßen, ich muss sagen, unser Hotel hatte so eine Riesenterrasse direkt über dem Ganges, diesem riesigen, braunen, trägen Fluss mit Leichenresten und weiß ich nicht, weil die Hindus ja dort sterben möchten. Mhm. Und dann hat Philipp mit mir geredet und in dem Moment passierte ein Riss im Universum bei mir. Also ich wusste, okay, gerade bin ich in einer Parallelwelt und dann war es klar.
Und ihr wusstet aber nicht, was da drin war?
Nein,
und
das war das Schlimme.
Wir wussten das nicht und es hat sich jetzt auch nicht so... wer schon mal gekifft hat, nicht danach angefühlt, sondern wirklich nach so einem echten Trip, ja, also dass man jetzt wirklich weit weggetragen wird.
Gleich. Könnte ja erstmal unheimlich werden, dass man Angst bekommt, absolut, um Himmels Willen, was passiert jetzt, wenn man das nicht
wir
kennt und nicht weiß, was
paranoid.
Das ist und was jetzt passiert mit einem.
Ja. Ich war davon überzeugt, dass die Jungs uns absichtlich ausgenockt haben, dass wir jetzt ohnmächtig werden. Die wussten, wo wir wohnen, wir hatten erzählt, in welchem Hotel wir wohnen und die wussten, wir sind unterwegs und haben natürlich Geld, klar. Und ich war überzeugt, die kommen jetzt, schlagen uns die Köpfe ab und nehmen unser Gepäck mit. Und das habe ich 10 Stunden lang gedacht. Das war nicht schön.
Ja. Also kein angenehmer Rausch.
Nein.
Nee, ja, und zum Ende hin vielleicht. Ja.
Was habt ihr dann gemacht? Seid ihr ins Bett gegangen, habt geschlafen oder habt...
wir haben es versucht.
Wir haben es versucht. Also wir haben dann blöderweise auch noch was zu essen bestellt und es kam und kam. Wir haben irgendwie Pommes bestellt und die kamen nicht. Und dann dachten wir, ja, was machen wir denn jetzt? Und es wurde immer unangenehmer. Ich wollte dann auch nicht mehr mich so in Gesellschaft von Leuten befinden. Und dann sind wir irgendwann einfach getürmt, ja, abgehauen aus diesem Restaurant. Schnell in unser Zimmer. Hatten unglaublich Probleme, diese Tür aufzuschließen und irgendwann waren wir dann drin, haben uns eingeschlossen, ja, mit 3 Schlössern, mit 3 Riegeln vor der Tür, auch schon mal wieder paranoid und dann war der Plan so, wir gucken jetzt einfach schöne irgendwelche Dokumentationen, wir hatten da Internet und versuchen irgendwie runterzukommen. So.
Und dann am nächsten Morgen wart ihr runter wieder?
Also immer noch dicht bis oben hin, wirklich komplett breit, aber es war so, dass man sich wieder rauswagen konnte und wir wussten, okay, wir werden es überleben, es klingt ab, aber bei mir hat das noch einen ganzen Tag gedauert.
Außer unfreiwilligen Drogentrips habt ihr in Indien noch mehr erlebt, nämlich unter anderem, Philipp, deine Familie getroffen, weil du indische Wurzeln hast, darüber sprechen wir gleich. Sie hören Domradio, die Sternzeit, mit unseren beiden Gästen heute, Friederike Achilles und Philipp Rusch. Die beiden sind um die Welt gereist, 16 Länder haben sie bereist und die letzte Station war Indien. Philipp, du hast indische Wurzeln in dir drin und hast dann in Indien auch die Wurzeln kennengelernt, deine Familie.
Ja, ich kannte sie schon vorher, aber... das lag dann über 20 Jahre zurück und damals konnte ich auch noch kein Englisch. Also ich habe mich tatsächlich mit meinen Verwandten in Indien noch nie unterhalten.
Das heißt, zum ersten Mal dann mit ihnen gesprochen, was war das für ein Gefühl? So, das sind meine Wurzeln, das ist meine Familie und ich lerne sie jetzt aber gerade kennen.
Ja, es war ein wahnsinniges, es war auch witzig. Aber es war so für mich, als würde ich auch so jetzt ein Paralleluniversum bereisen, weil ich in Deutschland eine sehr, sehr kleine Familie habe. Also es sind eine Handvoll Leute. Und in diesem Paralleluniversum habe ich einen ganzen Clan, ja, der irgendwie zu mir gehört und mir das Gefühl auch von Anfang an vermittelt hat. Ne? Also wir wurden sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und interessant war auch, dass sich so vieles bewahrheitet hat. Also ich hatte natürlich schon irgendwie Profile der Leute im Kopf. Ich hab die irgendwie eingeschätzt, das ist irgendwie der lustige Typ und der ist eher ein skeptischer Mensch. Und das hat sich alles bewahrheitet im Gespräch, dann, dass das dann endlich mal stattfinden konnte. Das war interessant.
Wir müssen noch aufklären, das kommt, deine Mutter ist aus Indien.
Genau.
Ja. Daher kommt die Verbindung.
Aus Südindien, aus Kerala, aus dem christlichen Teil. Ich hatte es gerade das Altötting Indiens genannt. Da kommt sie her und dann habe ich auch noch, also eine Familie wohnt inzwischen in Bangalore, in diesem Silicon Valley Indiens. Und ja, das war auch für mich spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Also ich war damals als Kind in Indien und da hat meine Familie sehr, sehr einfach gelebt. Nicht schlecht, aber halt nicht so westlich, wie wir es kennen. Und als wir dann in Bangalore ankamen, bei der Familie meiner Cousine waren, die mit Computer-Hardware irgendwie zu Wohlstand gekommen ist, die Familie, das war der Wahnsinn, auf einmal in diesen Apartment-Komplex zu gehen, ja, mit Swimmingpool und Chauffeur gibt es auch. Und ich dachte, wow, was ist denn hier passiert? Dieses Land hat sich verändert und es hat sich alles gedreht. Bizarre Erfahrung.
Du hast gerade schon gesagt, dass deine Mutter kommt ursprünglich aus dem Altötting Indiens, eine sehr christliche ja. Region. Mhm. Habt ihr so auf dieser ganzen Reise überhaupt, seid ihr da immer mal wieder auch mit Religion, auch fremden Religionen, unbekannten Religionen in Kontakt gekommen? Da gibt es ja oft auch Rituale und Bräuche, die einem, wenn man nicht damit vertraut ist, doch eher fremd vorkommen?
Ja, die ganze Zeit. Also das lässt sich gar nicht vermeiden, weil es einfach in den meisten Ländern der Erde, glaube ich, sehr, sehr viel präsenter ist als hier bei uns. Mittel- und Südamerika, die sind natürlich unglaublich katholisch, also verbinden aber trotzdem zum Teil ihre alten Maya- und Inka-Riten mit dem Katholizismus. Also das war auch sehr, sehr interessant, haben wir so ein paar Mal mitbekommen. Dann Kuba, Thailand, Südostasien, klar, die vielen, vielen Tempel und wo wirklich die Menschen ja täglich reingehen, auch Kathmandu, Nepal, ganz spirituelle Stadt. Genau, und dann plötzlich Indien wieder super katholisch unten im Süden.
Ja, also Varanasi hatten wir vorhin schon erwähnt, die Stadt der Hindus, die heiligste Stadt. Und dann auf einmal in Indien auch Christentum.
Ja.
Ihr habt diese ganzen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, aufgeschrieben, auch in einem Buch, das, ich schaue gerade mal rein, 300 Seiten, ein 300-seitiges Buch habt ihr geschrieben. Wie das zustande kommt, wie die Arbeit daran aussah, darüber reden wir gleich weiter. Friederike Achilles und Philipp Rusch heißen diese Gäste und sie haben ein Buch geschrieben, Die beste Entscheidung unseres Lebens. Diese Entscheidung war eine Reise, eine 9-monatige. Vor dieser Reise haben sie im Verlag gearbeitet, in 2 verschiedenen Verlagen. Das tun sie heute immer noch, sind aber auch unter die Autoren gegangen mit ihrem Buch. War das von vornherein geplant, dass ihr über eure Reise ein Buch schreibt oder ist das spontan die Idee irgendwann im Laufe der Reise gekommen?
Die ist uns überhaupt gar nicht gekommen. Also wir hatten einen kleinen Blog angelegt, eben für Freunde, Familie, wo wir ab und zu so ein bisschen Geschichten reingestellt haben. Also vor allem eigentlich in erster Linie war es so unser gemeinsames Reisetagebuch, ne, weil wir eben natürlich uns auch Erinnerungen bewahren wollten. Und dann ist eben ein Verlag darauf aufmerksam geworden, also Philipps Verlag tatsächlich, aber die Lektorin hat mitgelesen, den Blog, fand das irgendwie lustig und hat uns danach, als wir wieder zu Hause waren, das Angebot mit dem Buch gemacht. Und klar, da haben wir nicht Nein gesagt. Das ist ein schönes Erinnerungsstück an die Reise.
Das ist es in der Tat, aber war das sofort die Begeisterung, jawohl, wir schreiben ein Buch, es ist ja Arbeit viel.
Mhm. Es war sehr viel Arbeit, ja.
Ja, also natürlich freut man sich darüber, das ist ja auch eine riesengroße Ehre, ein Buch machen zu dürfen. Mhm. Aber es war nicht geplant und wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, während des Reisens und dementsprechend viele Notizen fehlten uns.
Mhm. Ja, der Blog ist irgendwann sehr eingeschlafen.
Ja, das muss man auch dazu sagen. Wir waren am Anfang sehr aktiv und dann wurde es sporadischer und dann auch kürzer.
Und im Kopf ist wahrscheinlich auch bei 9 Monaten, 16 Ländern, dass sich da einiges vermischt und man das irgendwie mit Mühe nur wieder hinkriegt. Aber dann habt ihr euch wirklich hingesetzt und habt angefangen zu schreiben.
Dann haben wir uns ein halbes Jahr, hatten wir, glaube ich, Zeit, Davon haben wir effektiv 2 Monate oder so genutzt, ja. Also 4 Monate erstmal gewartet, ja, und auf die Eingebung. Und das Gute war ja, wir hatten zwar wenig Notizen, aber unglaublich viele Fotos und wir waren zu zweit, also.
Ja, man kann sich aushelfen mit Erinnerungslücken.
Das stimmt, das stimmt. Und es sind auch tatsächlich in diesem Buch ganz viele Fotos drin. Und das Schöne ist auch Farbfotos.
Ja, es ist echt ein sehr schönes Buch geworden. Wir sind dem Verlag ganz dankbar, dass das so hübsch ist.
Ja, es ist wie so ein schönes Reisetagebuch, was sich wirklich, man bekommt selber Lust wegzufahren. Und es stehen dann auch immer am Ende der Kapitel so kleine Tipps drin, lesen,
Filme und Bücher haben wir ein bisschen, also auch nicht in jedem Kapitel, aber wo es eben passte, weil wir tatsächlich während der Reise oft in den jeweiligen Regionen Literatur gelesen haben, also nicht jetzt Reiseführer oder sowas, sondern eben zum Beispiel Schriftsteller aus dem Land oder so, und das ist immer so eine Verstärkung nochmal von dem eigenen Reiseerlebnis, und das haben wir dann einfach so als kleine, wer Lust hat weiterzulesen, kleine Hinweise hinten dran geschrieben.
Hier lese ich zum Beispiel gerade Gabriel Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit, Literatur, Nobelpreisträger, der letztes Jahr, glaube ich, gestorben ist.
Genau, da waren wir genau dann in Kolumbien. Also wir kamen direkt zum Todestag quasi dort an.
Der ist wirklich Nationalheld dort.
Absolut.
Also dort und in Mexiko auch, weil er da zuletzt gelebt hat.
Genau.
Ja.
Wurdet ihr denn an die Hand genommen bei diesem Buchschreiben? Ich meine, wenn man noch nie ein Buch geschrieben hat, jetzt setz dich mal hin und schreib mal ein Buch, ist ja, weiß man erstmal nicht, wo anfangen, oder? Setzt man sich hin, schreibt drauf los, oder hat sich da erstmal einer mit euch hingesetzt, pass mal auf, ich sag euch jetzt mal, wie man da rangeht?
Also wir hatten, man muss dazu sagen, im Blog waren wir auch schon sehr erzählerisch unterwegs. Also wir haben schon sehr versucht, Anekdoten zu erzählen und auch die Leute zu unterhalten, die wir kennen. Und das haben wir fortgeführt, würde ich sagen, dann als wir das Buch geschrieben haben. Also,
aber klar ist man immer im Austausch mit dem Verlag, mit unserer Lektorin natürlich. Und wir hatten am Anfang dann ein so ein Treffen, wo wir überlegt haben, wie können wir es aufbauen, was kann alles mit rein, was ist zu viel. Aber die meiste Zeit haben wir eigentlich untereinander zu zweit uns immer so ein bisschen geeinigt, okay, komm, du schreibst jetzt das, ich mach das. Das hat sich irgendwie intuitiv ganz gut ergeben.
Mhm. Und ist jetzt wann ist es erschienen, wie lange gibt es das schon, das Buch?
Seit 8. Oktober, ganz frisch.
Also ganz frisch.
Ja.
Gab es schon irgendwelche Reaktionen, Rückmeldungen, die ihr da bekommen habt?
Ja, schon. Also vor allem immer dieses, oh, sieht das schön aus. Also das ist, glaube ich, die häufigste. Das ist halt schön bunt. Viele Bilder drin, das macht einfach Lust, da reinzugucken. Das hören wir sehr oft.
Also wir hören oft so, dass die Leute, wenn sie es lesen, das Gefühl haben, mit uns mitgereist zu sein. Und
das ist natürlich ein tolles Lob.
Ja, das ist auch die Intention des Buches.
So soll es sein. Und wer noch Lust hat, weiter mitzureisen, heute Abend gibt es eine Lesung hier in Köln.
Stimmt, im Rautenstrauch-Museum, die findet statt im Rahmen der Langen Nacht der Museen, und das ist sehr spät, um 21.30 Uhr im Rautenstrauch-Museum.
21.30 Uhr, Rautenstrauch-Jos, heißt das nicht? Rautenstrauch-Jos Museum, mitten in Köln.
Genau.
Wie heißt die große Straße, die da dann vorbeigeht?
Neumarkt jedenfalls.
In der Nähe vom Neumarkt. 21.30 Uhr lesen Friederike Achilles und Philipp Rusch aus ihrem Buch Die beste Entscheidung unseres Lebens. Also, wer noch nicht genug Informationen hier heute bekommen hat, heute Abend dort hingehen. Wir machen noch ein bisschen Musik. Nachher reden wir noch kurz zum Abschluss über die Buchmesse, wo ihr jetzt auch ein paar Tage wart. Und dann war es das schon mit der Sternzeit heute. Und diese Gäste heute sind noch für ein paar Minuten Friederike Achilles und Philipp Rusch. Wir haben über eure Reise gesprochen, eure 9-monatige 16 Länder, die ihr bereist habt, über euer Buch, das ihr geschrieben habt, Die beste Entscheidung unseres Lebens. Heute Abend ist eine Lesung im Rautenstrauch-Jost-Museum. Wer hingehen will, kann das gerne tun. Wir wollten noch auf der Buchmesse, wart ihr jetzt die letzten Tage, wollten wir noch drüber sprechen, aber jetzt habt ihr gerade gesagt, das hatte mehr mit euren regulären Jobs zu tun als mit dem Buch. Ihr habt zwar einen kurzen Termin auch des Buches wegen gehabt, aber hauptsächlich hatte das mit den regulären Jobs zu tun. Lasst uns lieber nochmal ein kleines Resümee ziehen dieser Reise. Das Buch heißt Die beste Entscheidung unseres Lebens. Ihr habt es also nie bereut, dass ihr das gemacht habt. Was war so, wenn ihr jetzt in einem Satz zusammenfassen müsstet, warum sollte man sowas tun?
Oh.
Friederike verzieht das Gesicht.
Naja, das ist ungefähr, glaube ich, die schwierigste Frage, die wir jemals gestellt bekommen haben. Warum sollte man sowas tun? Also erstmal sollte man das nur, wenn man Lust drauf hat. Aber es bringt einem einfach unglaublich viel, was man leider nicht in Worte fassen kann. Also es bereichert das eigene Leben Unglaublich.
Ja, und es bildet. Ja, ich so als Bildungsbürger
Reisen
muss das jetzt mal sagen. So, das ist nicht nacherlebbar in Form von Büchern oder Filmen oder sonst was. Länder muss man bereisen, man muss da gewesen sein. Und dafür braucht man Zeit und die sollte man sich nehmen.
Das war ein schönes Schlusswort. Philipp, Friederike, vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
Gerne, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war die Sternzeit. Bis zum nächsten Mal.